Dieser Podcast wird dir präsentiert von Stage Dive Records, dein Tonstudio am Bodensee. www.stagedive-records.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Der zweite Teil mit Patrick Löckner. Hallo Patrick.
Stefan, grüß dich. Freue mich wieder dabei zu sein.
Wunderbar. Und wir waren mittendrin am Ende des ersten Teils im Thema Mannschaftsführung. So, jetzt warst du bei einer sehr spannenden Bundesliga-Trainertagung dabei kürzlich. Berichte doch mal, was war der Inhalt und welche interessante Figur tauchte da auch auf im Rahmen dieser Bundesliga-Trainertagung?
Ja gut, also zunächst mal geht es ja darum, dass man sich in einem Rahmen austauscht, der, ich sag jetzt mal, Profisport-like ist. Also das heißt, die Trainer, die in den Bereichen zusammenkommen, das ist ja das, was ich eingangs auch gesagt hatte, kommen halt aus der ersten oder zweiten Liga und müssen auch zeitnah noch dort gearbeitet haben. Das war jetzt meine zweite Bundesliga-Trainertagung. Ich finde sie halt sehr immer sehr interessant und auch sehr persönlich, weil man einfach in Gespräche gehen kann, die über, ich sag jetzt mal, den reinen Fußball hinausgehen oder sich halt inhaltlich begegnet. Und da war es halt so, dass wir am ersten Tag ein Bundesligaspiel angeschaut haben. Also wir haben Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt waren wir eingeladen von Borussia Dortmund. Das haben wir uns angeschaut und am nächsten Tag geht es dann halt in verschiedene Themenblöcke rein. Eins war zum Beispiel das Athletikkonzept von Borussia Dortmund, wie das aufgelegt wird. Das andere war, wie du es eben gesagt hast, dass der Basketball-Nationaltrainer kam, der Gordon Herbert, der am Start gewesen ist und davon berichtet hat, wie er halt seine Mannschaft strukturiert und begleitet, gerade während so einer Weltmeisterschaft dann auch.
Also gibt es da Quervergleiche? Kann der Fußballtrainer was lernen vom Basketball-Weltmeistercoach?
Ja, nicht nur davon. Also wir können ja von allen Leuten lernen, Menschen lernen, aber gerade ist natürlich klar, dass wenn so ein Trainer kommt, der jetzt auch vor kurzem noch so erfolgreich war, dass das natürlich was Besonderes ist, weil dann ist es ja so, dass es wirklich fruchtet, der Inhalt, den er geprägt hatte oder auf die Mannschaft auferlegt hat. Wenn er jetzt im Viertelfinale oder was rausgeflogen wäre wegen 2-3 Körben, dann würde wahrscheinlich keiner so darüber sprechen. Aber man sieht einfach, dass Kleinigkeiten Spiele entscheiden und Kleinigkeiten dazu beitragen, so ein großes Turnier zu gewinnen und das nicht als Favorit. Und das, was er halt im Großen und Ganzen mitgegeben hat, das Thema war halt Führung. Also er sagt halt auch Führung vor Inhalt, was ihm wichtig ist, Beziehungen aufzubauen, aber nicht nur innerhalb der Mannschaft, sondern Staff, sogar bis zum Hausmeister runter. Also alle Leute, die quasi das Große und Ganze bestärken und die einen dort begleiten, mitzunehmen und auf ihre Art und Weise ein gutes Gefühl zu geben und auch ihnen immer wieder zu zeigen, dass es nur mit allen zusammengeht. Das waren so die Sachen in der Führung, die sehr interessant gewesen sind, auch dann verschiedenste Beispiele. Und das andere sind halt kompakte Inhalte für Spielthemen, also dass man wirklich wenige, aber gezielte Message mitgibt und auch nicht die Spieler überlädt in den Positionen, sondern dass das hier eigentlich alles schon logischerweise, das, was wir ja auch wissen, schon längst erfolgt ist im Laufe der Zeit, wo man mit den Spielern zusammenarbeitet, aber dann nochmal kurze, prägnante. Er hat drei Prinzipien, die er für jedes Spiel ausarbeitet und auf die er dann auch besteht. Und bei anderen sind es dann halt vielleicht weniger oder mehr oder manche arbeiten auch gar nicht mit Prinzipien. Das ist dann jedem selbst überlassen. Das muss auch jeder für sich selbst rausfinden. Aber er ist schon eine Persönlichkeit, muss man sagen, die wirklich Spaß macht und wo man echt an den Lippen auch hängen bleibt, weil er einfach einen gewissen Witz hat. Aber er ist natürlich auch groß aufgrund seiner Basketball-Vergangenheit, schätze ich mal. Und weil er halt jetzt auch erfolgreich war und dass man einfach spürt, dass er da mega Selbstvertrauen hat.
Gab es bei dieser Bundesliga-Tagung also auch so ein Aha-Moment für dich, entweder von dem, was du gehört hast oder bei den Gesprächen auf dem Flur, zwischendrin, in der Pause etc.?
Ja, aha, jetzt in dem Sinne ist das alles nichts Neues. Ne? Manche Trainer machen ein bisschen was links rum, manche ein bisschen rechts rum. Im Großen und Ganzen musst du deinen Weg als Trainer gehen. Du musst wissen, was möchtest du selber von deiner Mannschaft sehen, was möchte der Verein sehen. Dieser Zusammenschluss trägt eigentlich dazu bei, dass du die beste Leistung auf die Mannschaft übertragen kannst. Und ja, es ist halt schon interessant, dass verschiedene Führungsstile trotzdem erfolgreich sein können. Und da sind wir dann wieder beim Ausgangspunkt. Du musst einfach nur du selber bleiben und eigentlich den Spieler begeistern können. Und der Rest kommt dann mehr oder weniger natürlich, wie gesagt, wenn man fußballerisches Verständnis hat und ein Fundament hat. Und das haben wir alle alleine durch unsere Ausbildung und durch die Erfahrung als Spieler, als auch als Trainer ein Stück weit. Und deswegen bestätigt das eigentlich immer das, was man selber getan hat. Natürlich kann man auch immer ein, zwei, drei Sachen mitnehmen und die einfließen lassen, neue Ideen, neuen Input bekommen und dann schauen, ob das zu einem passt oder zu deinem Kader passt und entsprechend dann damit umgehen.
Was ist dir persönlich als Coach in der Mannschaftsführung am allerwichtigsten?
Ich finde halt den gegenseitigen Respekt sehr wichtig. Das heißt, man baut schon ein klares Konzept auf. Was sind die Dinge, die wir, wie weit wir gehen können, die wir tolerieren in der Kabine, also auf dem Platz, ja, also das ganze Miteinander. Was sind aber die Dinge, die wir vielleicht jetzt hier nicht unbedingt brauchen auf dem Gelände beziehungsweise am Wochenende? Für mich ist immer wichtig, dass ich sehe, dass ein Spieler einen unwahrscheinlich hohen Willen hat, mitzugehen und der ganzen Sache vertraut, weil dann ist es auch nachhaltig so, dass man die Spieler halt auch am weitesten bringen kann und entsprechend sie ihren Beruf mit Freude nachgehen können. Also wenn man jetzt überlegt, bei Waldhof Mannheim hatte ich eine sehr gute Zeit gehabt und wir haben ja Spieler geholt im ersten Jahr, die haben 5 Stammspieler, die haben nur auf der Tribüne gesessen bei ihrem Verein, die haben überhaupt gar keine Rolle gespielt. Die waren bei mir absolute Stammspieler und haben hervorragend gespielt, sind jetzt in der zweiten Liga. Ari ist im Ausland in der ersten Liga in Holland, ja, und haben sich etabliert zu Top-Spielern in den Ligen. Und das ist halt das, wo man sagt, wow, die Jungs ziehen mit. Und man sieht, dass es einfach fruchtet, was man macht. Und deswegen, der gemeinsame Umgang steht im Vordergrund. Und trotzdem kritisch sein, also der Spieler kritisch mit sich selbst, wir kritisch noch im Großen und Ganzen mit Themen, die wir aufarbeiten können und Themen, die wir verändern wollen. Ich finde es wichtig, dass wir uns im Trainerteam selbst hinterfragen, selbst immer wieder reflektieren und selbst wirklich auch mal kontrovers diskutieren können, weil sonst hat man nur einen Stillstand, man kommt nicht weiter und die Spiele sind halt immer auf Messerschneide und da geht es manchmal um Kleinigkeiten und deswegen gucken wir, dass wenn wir gemeinsam dann rausgehen mit einer Idee und mit einer Lösung, dass wir die auch mit voller Leidenschaft den Spielern übermitteln können.
Und wie gehst du als Coach mit Konflikten um? Wie löst du die? Wie ist deine Herangehensweise da als Trainer?
Das ist völlig unterschiedlich. Also man kann da kein Schema F aufbauen. Also manchmal ist es so, dass der Spieler vielleicht an dem Tag noch zu emotional ist und am nächsten Tag vielleicht selber auf die Idee kommt, in die Trainerkabine reinzukommen und sagen, ja, das war Mist, was ich gestern gemacht habe. Da kann man die Geduld haben und abwarten, wie der Spieler sich selber positioniert. Manchmal ist es beiläufig nur ein Satz, den man erwähnen muss. Manchmal ist es ein Einzelgespräch. Manchmal schicke ich jemand vom Trainerteam hin und sage, komm, sprech doch mal mit dem. Vielleicht hast du jetzt gerade einen besseren Zugang oder ich hole mir den Mannschaftsrat und sage, hier, was ist denn da los? Habt ihr das mitbekommen? Spieler letzte Zeit so ein bisschen den Kopf unten und hat das Selbstvertrauen nicht. Wie können wir den unterstützen? Wie können wir helfen? Ja, also die Register, die man zieht, sind total unterschiedlich. Und wenn du am Ende so führst, wie du fühlst, dann kannst du eigentlich nicht falsch liegen, weil wir haben eigentlich ein gutes Bauchgefühl für verschiedene Situationen. Und so ist es ja auch im Trainingskonzept zum Beispiel. Also du hast einen klaren Trainingsplan und klare Inhalte, die du durchführen möchtest. Und der Tag ist eigentlich auch schon am Vortag besprochen, also der Folgetag mit Inhalten gefüllt. Und manchmal gehst du aber dann durch die Kabine oder guckst dir das Aufwärmen an und sagst, nee, das passt heute nicht, wir müssen das Training einfach nochmal umschmeißen, die Mannschaft ist nicht konzentriert, die Mannschaft, die ist überladen, ja, und dann macht man halt auch mal was anderes. Und das ist halt das Entscheidende, dass man diese Spontanität hat, nicht sagt, oh, ich habe jetzt hier einen taktischen Inhalt, der muss jetzt durch, nee, dann kriegt man den auch auf eine andere Art und Weise durch, aber das muss man jetzt dann nicht noch so provozieren und überfrachten, dass den Jungs die Köpfe rauchen, weil der Fußball soll einfach bleiben und effektiv sein.
Wenn es mal richtig knallt innerhalb der Kabine, da hat uns Dirk Schuster, zuletzt Trainer beim 1. FC Kaiserslautern, eine sehr spannende Anekdote erzählt hier bei uns im Podcast. Hat er gemeint, dass zwei Spieler mal in seiner Zeit bei Darmstadt 98 aufeinander losgegangen sind, also sich körperlich attackiert haben. Also eine extrem schwierige Situation für alle Trainer, für uns Trainer. Apropos Dirk Schuster, die Folge natürlich extrem hörenswert. Wenn du noch nicht im Premium Supporters Club bist, dann komm und unterstütze uns bei Im Kopf des Trainers, www.imkopfdestrainers.de. Gibt's alle Infos dazu und es gibt auch viele Goodies, wenn du uns als Supporter unterstützt. Unter anderem, und das Highlight natürlich, der IKDT Stammtisch. Waren schon einige Profitrainer mit dabei. Peter Neururer war mal zu Gast. Marco Antwerpen auch. Spannende Geschichte beim 1. FC Kaiserslautern war auch schon zu Gast im Stammtisch. Also werde unser Supporter und tausche dich ganz hautnah mit den Bundesliga-Trainern aus. Dirk Schuster hat eben dann erzählt, wie er herangegangen ist an diesen Monsterkonflikt. Was war für dich, Patrick, so der größte Konflikt, den du als Trainer in deiner Laufbahn handeln musstest?
Also ich glaube, dass diese Auseinandersetzungen, die passieren immer mal, gerade wenn man, ich sag jetzt mal, in einem gereizten Trainingsmodus ist, das heißt, wenn der Spieler schon am Limit ist, körperlich, dann irgendwie ein Foulspiel passiert oder die ein oder andere Aussage oder also zum Tragen kommen, beziehungsweise der Wettkampf-Ehrgeiz, den man ja auch möchte, durchgebracht werden soll, dann kommt sowas natürlich vor. Also da sind wir aber auch alles keine Kinder von Traurigkeit. Ja. Also solange da wirklich das alles bei einem bisschen Stumpen und bei einer Ansage bleibt, ist das in Ordnung. Aber für mich ist immer ganz klar, wenn wir aus dem Training rausgehen oder aus der Übung oder sofort, dass wir uns die Hand geben und dass wir das kurz oder die zwei kurz selber besprechen für sich, dann schickt man die nochmal weg oder alleine nochmal zum Laufen, zum Auslaufen, sagt ihr zwei in der Gruppe, besprecht das bitte, dann gebt ihr euch die Hand und dann ist das Ding erledigt. Das ist eigentlich gang und gäbe. Ich finde immer die schwersten Konflikte mit Spielern, die nicht spielen, die ihre Leistung aber auch nicht bringen und dann trotzdem denken, dass sie einen Anspruch haben, in die Startformation zu gehören. Und dann, wenn man sagt, okay, aber die eine oder andere Chance war ja vielleicht schon da gewesen. Ja, aber ich brauche ja anstatt eine oder zwei, drei Chancen, ich brauche ja dann vier oder fünf am besten noch von Anfang an über 90 Minuten. Die Zeit haben wir halt als Trainer nicht. Und ich finde eher diese Konflikte sind eher schwer, weil die Spieler da kein Verständnis für haben, wenn sie in eine Position gebracht werden vom Trainer, in die sie denken, nicht reinzugehören. Und das finde ich viel schwerer, als wenn sich mal welche streiten oder sich mal kurz an die Wäsche gehen, ohne dass sie sich jetzt verprügeln sollen, ist ja ganz klar. Das macht auch keiner, das habe ich noch nie erlebt. Aber ich denke, dass diese Konstellation unwahrscheinlich schwer zu handeln ist. Und dann kann man nur versuchen, den Spieler aufzubauen, vielleicht mit ein paar Testspielen, wo du einfache Gegner hast, dass sie wieder ins Tore schießen kommen, wenn es jetzt ein Stürmer ist. Oder dass du positive Szenen zeigst. Aber es macht halt auch was mit dir, ne? Weil es ist schon sehr kräftezehrend auch, dann auch immer auf diese Situation einzugehen. Und gerade wenn Ergebnisse nicht stimmen, dann ist es ja noch einfacher für den Spieler, ein bisschen zu wirbeln und sich, ich sag jetzt mal, so zu positionieren, dass es für dich als Trainer dann vielleicht auch blöd ist. Aber ich bin ein Trainer, ich sag dir direkt, was los ist. Also, wenn du mir zeigst, dass du beleidigt bist, den Kopf hängen lässt, mir nicht in die Augen guckst bei meinen Ansprachen, beziehungsweise dir da nicht sicher bist, wie du dich verhalten sollst, dann sage ich dir das aber auch direkt, vor der Mannschaft dann auch. Ne? Also wenn ich es dir vorher natürlich im Einzelgespräch gesagt habe, komm, raff dich auf, wenn du heute Morgen mal, kann ich nachvollziehen, aber dann fangen wir auch wieder an zu arbeiten. Ne? Und wenn es dann nicht funktioniert, dann kriegst du auch eine klare Ansage, dass du weißt, das ist hier immer noch Leistungssport und du musst dich da jetzt durcharbeiten. Und von alleine wird das nicht funktionieren ansonsten, ne? Dass du wieder in deine Position kommst, ich sag mal, den Platzhirschen zu spielen, anstatt den Herausforderer.
Und wenn du als Profitrainer ja schon, wie du es angedeutet hast, keine Zeit hast, um solche Spieler, aus denen dann wieder Stammspieler machen, wenn sie selbst nicht in der Lage sind, das zu machen. Wie gehst du dann vielleicht als Bezirksliga-Trainer um? Hast du einen Tipp für die Amateurtrainer, die zweimal bis dreimal die Woche Training haben, die dann auch solche unzufriedenen Spieler haben, die auf die Bank müssen, aber nicht wollen, weil sie sich in der Startelf sehen? Gibt es da noch eine Möglichkeit für die Amateurtrainer im untersten Bereich, da als Trainer dem Ganzen entgegenzuwirken, dass es eben dann nicht eskaliert in schlechte Stimmung und dass dann innerhalb der Mannschaft es dann Auswirkungen gibt, die dann vielleicht auch das Ergebnis und alles beeinflussen?
Also da könnte man einen Kasten Bier in die Kabine stellen, glaube ich. Da wäre es schon mal jedem geholfen. Aber im Großen und Ganzen, ganz ehrlich, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, nicht, dass das zu kurz kommt. Also selbst wenn ein Spieler jetzt nicht spielt oder ich jetzt vielleicht in dem Moment auch sage, wow, der Spieler geht jetzt echt einen Schritt zu weit. Was ich nie machen werde, ist nicht mehr an den Spieler zu glauben, weil ich einfach schon gesehen habe, dass Spieler, die abgeschrieben sind, wieder voll in die Performance kommen. Also ich werde immer weiter mit dem Spieler arbeiten. Ja? Also einmal, was das Training angeht, als auch immer wieder das Gespräch suchen. Ob er es dann annehmen möchte, ist ja seine Entscheidung. Aber es gibt bei mir nie einen Spieler, den ich aussortiere oder beiseite schiebe. Und das ist immer, finde ich immer ganz wichtig. Also selbst bei Mannheim hatten wir vier, fünf Spieler, mit denen wir nicht mehr geplant haben in der Winterpause. Wir haben es denen auch drei Wochen vor der Winterpause gesagt. Die haben aber keinen Verein gefunden, sind geblieben. Und da habe ich trotzdem immer wieder die Spieler in gewissen Spielsituationen eingebaut und richtig beschäftigt und ein gutes Programm auch mitgegeben mit dem Athletiktrainer nebendran. Trotzdem noch Sondertraining gemacht. Weil es kann immer mal sein, dass nochmal wieder einer reinrutscht und dann performen muss und vielleicht hat es Klick gemacht und es funktioniert. Also abschreiben würde ich generell nie einen Spieler und weiterarbeiten mit dem sowieso. Ja, ob es ihm passt oder nicht, aber es ist mein Job. Und im unteren Bereich, ja, also wie gesagt, du kannst nichts machen, außer die menschliche Komponente unterstreichen. Du kannst nicht mehr machen, als mit dem Spieler zu trainieren und zu reden. Und wenn es dann halt echt nicht reicht, dann muss man dann auch irgendwann mal sagen, pass auf, es passt einfach nicht mehr. Es passt einfach nicht und dann ist es aber auch so, weil du hast alles getan, was du tun kannst. Und irgendwann ist dann auch bei uns mal das Level erreicht, dass wir sagen, also eine Weiterentwicklung findet nicht statt. Die Stimmung und die Übertragung dadurch auf die Mannschaft ist zu negativ. Es gibt keinen positiven Effekt mehr und dann musst du deine Register ziehen, die du ziehen kannst.
Dann verrat uns, wie dein Plan ist, denn deine Karriere als Trainer sieht aus, als ob du einen klaren Plan hättest. Stimmt das? Also du hast im Jugendbereich gearbeitet, als Co-Trainer gearbeitet, dann Regionalliga, dann dritte Liga, dann zweite Fußball-Bundesliga. Das wirkte alles eigentlich sehr logisch aufeinander aufbauend. War das genau der Plan dahinter?
Also ich finde es erstmal schön, dass es so gekommen ist. Ich glaube aber, den Fußball kann man nie planen. Also wenn ich jetzt in meinen Stationen nicht erfolgreich gearbeitet hätte, wäre ich ja nicht dahin gekommen. Und Erfolg hängt ja von so vielen Faktoren ab, den du nicht alleine beeinflussen kannst. Aus diesem Grunde heraus ist es gut gelaufen, das stimmt. Es gab aber nicht die Karriereplanung, in 3 Jahren Zweitligatrainer zu sein oder sonst was, sondern ich wollte immer den besten Job bei dem Verein machen, bei dem ich auch bin und habe mich auch voll mit dem Verein identifiziert und entsprechend, wir auch den Kader zusammengestellt und wir wussten genau, oder ich wusste genau in dem Moment, wie der Fußball aussehen soll und dann in der Kooperation oder in der Zusammenarbeit mit dem jeweiligen sportlichen Leiter haben wir dann natürlich auch schlagkräftige Truppen oftmals zusammenbekommen. Ja, jetzt zuletzt haben wir das nicht mehr hinbekommen bei meiner letzten Station, da haben wir uns auch nicht weiter verstärkt in der Winterpause. Aber das gehört halt nun mal dazu. Als Trainer kannst du nicht alles entscheiden. Also du hast keinen Einfluss auf manche Sachen. Wenn es ein No gibt, dann ist es ein No. Und da musst du das akzeptieren und trotzdem das Beste draus machen. Und deswegen ist der Fußball ja auch so spannend. Und ich finde es immer schön zu sehen, dass manche Trainer irgendwo mega erfolgreich sind und bei einem anderen Verein das dann vielleicht gar nicht klappt und dann bei dem nächsten Verein es auf einmal wieder klappt. Und das sieht man halt so oft auch gerade andersrum, wenn du überlegst, wie heutzutage die Zündschnur, wie kurz die geworden ist. Also da bin ich ja mit meinen 10 Zweitligaspielen noch gut weggekommen. Jetzt sind wir ja mittlerweile bei sechs Spielen stehen geblieben, wenn ich an Gramotzes denke oder an Oral denke oder ja und auch an Hertel auch mit 10 Spielen, glaube ich. Also das wird ja immer kürzer und die Zeit für uns etwas zu entwickeln immer schwerer und deswegen ist es so, wie du sagst, man muss bei der nächsten Aufgabe schon gucken, was hat der Verein für eine Zielsetzung, wo will er hin und ist das realistisch, ja? Also wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen den Abstieg verhindern und einen offensiven, tollen, attraktiven Fußball spielen, das kann funktionieren, aber da brauchst du auch ein bisschen, ich sag mal, eine gute Spielpaarung, also ein gutes Auftaktprogramm, was es zulässt, positiv in die Saison zu gehen, weil du kannst so gut sein als Trainer, wie du willst und so viel trainieren, wie du willst, wenn du halt nicht in die Ergebnisse kommst, dann sind wir mal ehrlich, dann wird es schwer, eine Mannschaft zu begeistern, ja, irgendwann mal. Und das ist halt dann immer die Kunst. Du brauchst also im Fußball, gerade im Profibereich, du brauchst einfach Ergebnisse. Und du brauchst aber auch einen klaren Plan und ein klares Ziel als Trainer. Also ich kann jetzt nicht hingehen als Verein, wie es auch in der Vergangenheit schon des Öfteren war, mit dem Budget im Mittelfeld zu stehen, auf Platz 10, 11, 12, 13, ja, aber dann sagen, ich muss aufsteigen oder so. Dann musst du als Trainer sagen, pass auf, das ist nicht meine Aufgabe, weil ich versuche alles dafür. Wir tun alles und arbeiten und machen und tun. Aber Fakt ist, wenn du aufsteigen willst, dann musst du auch die Bedingungen haben, die dazu beitragen. Es sei denn, du hast unwahrscheinlich viel Glück in der Saison, ja. Wie zum Beispiel Ulm oder so, die in der Saison super gespielt haben. Ne? Elversberg hat sich ja jahrelang in der Regionalliga sehr gut eingespielt, ist dann hoch mit voller Euphorie in die dritte Liga, dann in die zweite Liga. Also da war unwahrscheinlich viel Euphorie durch Ergebnisse, unwahrscheinlich gutes Selbstvertrauen dabei, die Mannschaft war eingespielt. Die Schlüsselpositionen sind immer wieder dann Jahr für Jahr ein Stück weit erweitert worden und ergänzt worden. Und das ist natürlich ein super Konzept, ein super Plan. Ja, Ulm auch. Mit dem Markus Thiele, der dort die Verantwortung führt, den kenne ich ja auch sehr gut und entsprechend weiß ich, dass da eine Ruhe ist und auch eine Bescheidenheit und eine Demut. Und ich glaube, dass es darum geht, dass der Verein dir die Ruhe gibt, dass der Verein versteht, um was es geht. Also wir Trainer sind ja mittlerweile auch in Situationen, das ist ja auch okay, dass wir uns natürlich unsere Arbeit preistun und kundtun, wenn die jemand sehen will, dass wir sagen, okay, das und das sind meiner Meinung nach die Parameter, warum es so gut läuft, oder das sind die Parameter, warum es nicht gut läuft, oder wir können auch sagen, das sind entscheidende Faktoren, warum es jetzt zum Winter vielleicht oder in den ersten Spielen im Winter schlechter läuft. Ja, da haben wir Thema Witterung, wir haben Verletzungsanfälligkeiten, wenn du einen älteren Kader hast, weil halt die Temperaturen sich verändern. Ja, du hast vielleicht die Gegner nehmen dich anders wahr und so weiter, je nachdem, was für ein Team du hast, hast du andere Einflussfaktoren auf den sportlichen Erfolg. Und das musst du alles berücksichtigen. Und ich kann mal ein gutes Beispiel nennen, weil das habe ich beim letzten Mal auch in einem Interview gesagt. Zum Beispiel der Marc Schnatterer war ja einer unserer Top-Spieler bei Waldhof Mannheim gewesen und hat eine überragende Hinrunde gespielt. Also war richtig gut. Ich glaube, 17 Scorer hat er gehabt. Ja, und dann ist er Papa geworden, was ein sensationell schönes Ereignis ist. Aber natürlich fehlt dir dann der Schlaf, es fehlt dir die gewohnten Abläufe so ein Stück weit. Und entsprechend war es dann so, dass er in der Rückrunde natürlich ein paar Spiele dann bedingt dadurch nicht mehr so in seine Performance gekommen ist, wie man es gewohnt ist. Ja, und zack, kommt das ganze Umfeld und haut auf den drauf. Was ist mit dem los und dies und das? Und die haben nicht verstanden, dass es auch nur ein Mensch ist, der ein Leben führt und seinen Gewohnheiten nachgehen muss und dass er komplett aus dem Rhythmus gekommen ist. Haben die einfach nicht verstanden. Und das ist dann so eine Sache, wo ich sage, da habe ich dann kein Verständnis dafür, weil wenn ich es einmal sage oder zweimal sage, dann müssen es auch die Leute verstehen. Und die es dann immer noch nicht verstanden haben, die braucht man dann aber auch nicht mehr mitnehmen.
Und wenn du jetzt genau weißt, als Trainer, vielleicht deine nächste Station könnte vielleicht eine sein, bei der du eben vielleicht nur 6 Spiele Zeit hast, was ja völlig geisteskrank ist, dass das Vereine mittlerweile machen, aber es ist ja leider die bittere Wahrheit. Ändert sich dann deine Herangehensweise an den Job, an, ja, vielleicht wirst du vielleicht auch radikaler als Trainer oder änderst du dich oder versuchst du trotzdem eben einfach mehr als 6 Spiele zu haben, um genau deinen erfolgreichen Stil dann auch durchzuziehen? Oder muss man sich da ändern oder geht das? Oder geht das trotzdem nicht, auch in der Kürze der Zeit?
Also ich finde, dass es immer wichtig ist, den Spielern einen einfachen Handlungsplan mitzugeben und klar in der Ansprache zu sein. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, die Spieler mitzunehmen in ihren Stärken und Schwächen und das Ganze rund zu machen im Team ist eigentlich das, an dem ich mich so ein bisschen messe oder das, was ich in meinem Trainerteam und bei den Spielern bewerte. Aber natürlich, desto brenzliger die Situation, desto einfacher muss die Herangehensweise sein. Und dann muss man halt auch mal sagen, heute könnt ihr keine 3, 4, 5 Pässe spielen und dann die entscheidende Situation einzuleiten oder unser Aufbauspiel mit viel Selbstvertrauen zu gestalten, sondern da muss es vielleicht auch mal einfacher sein. Und das ist der Situation geschuldet. Also ich glaube auch, das war ja bei Rostock jetzt auch so, ich sollte ja diesen attraktiven, offensiven Fußball, den ich in Mannheim spielen lassen habe, sollte ich ja dorthin transportieren und übermitteln. Und das hat ja auch in den ersten Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte sehr gut geklappt. Da haben wir ja 2 Siege und 2 Unentschieden eingefahren, aber gegen die Top-Teams halt nicht. Und da fehlt ja dann aber auch ein bisschen das Selbstvertrauen, weil wenn Hamburg, wenn Darmstadt, Heidenheim, Düsseldorf, St. Pauli, das sind halt Brettmannschaften, da muss alles stimmen an dem Tag, dass du so ein Spiel gewinnen kannst. Die Optionen sind da, aber dann geht der Ball trotzdem an den Innenpfosten, an die Unterlatte und es funktioniert nicht. Ja, und dann ist es wichtig, dass du trotzdem da stehst und sagst, ey Jungs, lass die Brust draußen, das war ein gutes Spiel, aber das ist halt ein Unterschied von 35 Millionen im Kader und das kann man auch mal verlieren, das Spiel. Aber entscheidend ist, dass wir gewisse Sachen auch sehr gut gemacht haben und auf die gehen wir ein und die zeigen wir und die wollen wir fördern. Und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das ist so für mich das Entscheidende. Also ob ich ein Spiel gewinne oder verliere, natürlich merkt man es leicht an der Stimmung. Ich bin auch jemand, der ergebnisorientiert ist. Ich will immer gewinnen, immer. Auch in Trainingsspielen. Ich verlange bei Trainingseinheiten immer maximal 100%. Das ist einfach so. Und deswegen steht das schon über allem, aber ich verändere mich nicht. Also es gibt ja Trainer, wenn du verlierst, die geben dir die Hand nicht mehr und grüßen dich nicht mehr. Und wenn du gewinnst, dann geben sie dir wieder die Hand, klatschen ab und wollen wieder witzig sein. Dafür habe ich gar kein Verständnis, weil ich begegne einen Mensch, der zwar Fußballspieler ist, aber das trotzdem menschlich ist, dass er auch mal einen schlechten Tag hat. Wie hat er geschlafen? Was ist in seinem Privatleben los? Wie ist auch der Gegner momentan aufgestellt? Passt er jetzt zu seiner Spielweise? Ist sein Gegenspieler, wie ist der drauf? Diese ganzen Faktoren hat der Spieler ja auch mit sich zu tragen. Und du kannst doch kein persönlich böse sein, weil er jetzt mal ein schlechtes Spiel macht. Der will ja auch gut spielen, der Spieler. Der will ja auch alles geben. Aber es klappt halt nicht immer. Und deswegen bin ich da eigentlich relativ gleich in dem Umgang. Also ich versuche trotzdem immer diese eine Ebene zu finden. Natürlich ist es so, dass man dann schon mal ein, zwei Tage ein bisschen tougher ist oder man da mal eine zielstrebigere Ansage braucht oder man dann halt auch mal je nachdem mal den einen oder anderen Spieler reinholt und sagt, pass mal auf, bis hier und nicht weiter. Schön, dass du zwei tolle Pässe gespielt hast, aber fünfmal die Rückwärtsbewegung nicht zu machen, ja, die dann vielleicht noch zum Tor führt, das ist eine Sache der Mentalität, des Willens und das geht halt nicht, weil wir sind kein Bayern München oder Real Madrid, die das dann kompensieren, sondern wir sind eine ehrlich arbeitende Mannschaft, wo wir sagen, das gehört mit zu unseren Grundtugenden und das wollen wir sehen, weil das ist Teil unserer Philosophie, dass jemand, der auf uns guckt, sieht, dass ihr euch von vorne bis hinten zerreißt. Und dann kommen diese tollen spielerischen Elemente dazu, aber erstmal muss die Basis stimmen.
Dafür ist natürlich auch ganz wichtig, welchen Kapitän du hast. Wie wählst du deinen Spielführer aus? Nach welchen Kriterien? Weil der genau dir in solchen Situationen ja auch noch extrem helfen kann oder es verhindern kann, im schlimmsten Fall.
Ja, man sagt ja, so schön ist der verlängerte Arm eines Trainers auf dem Spielfeld. Also bei Waldhof Mannheim war es so gewesen, ich hatte für mich drei Kapitäne festgelegt. Der Marco Schuster war Kapitän gewesen von Paderborn. Der Max Christiansen war auf jeden Fall ein Anwärter. Und der Cello Segert ist einer, den ich zumindest das zugetraut habe. So, und dann gucke ich mir das Kabinenleben an. Ich gucke mir an, wer hat einen guten Zugang zu den anderen Spielern, lass mir meistens dafür so meine drei Wochen schon Zeit, bis ich das bekannt gebe. Guck, wie kann ich mit den Spielern einzeln sprechen, wie ist da auch bei uns beiden dann die entsprechende Kommunikation und wie lebt einer das vor, was ich halt sehen möchte. Das sind die einen Sachen, die ich bewerte. Das andere ist, zum Beispiel Marco Schuster ist so ein außergewöhnlich guter Sechser gewesen, deswegen ist er auch in die zweite Liga nach Mannheim gegeben, weil ich sage, pass auf, du brauchst kein Kapitän sein, du bist auch so ein Leader-Typ. Ob du die Binde hast oder nicht, du bist jemand, der auf dem Feld coacht und ein brutales Selbstvertrauen hat. So, der Max Christiansen ist jemand, der in dem Moment zum Beispiel immer seinen Job auch gut, sehr gut gemacht hat, aber auch wusste, dass er aufgrund seiner Fähigkeiten ein absoluter Stammspieler ist und ein absoluter Führungsspieler auch in der Kabine, weil er ist einfach ein guter Zeitgenosse. Ja? Also der weiß auch, wie professionell man das leben muss, um dann entsprechend auch die richtige Leistung bringen zu können. Und beim Cello war es so, der hat ja beim Vorgänger, beim Bernhard, nicht immer die hundertprozentige Rolle gespielt, stand dann immer so zwischen den zwei Stühlen, wusste nicht genau, wo er ist. Ich habe aber gesehen, dass er ein Riesenstanding in der Mannschaft hat, also sehr gut mit den Spielern umgegangen ist, immer wieder auch so Teamsachen eingeleitet hat und ich auch einen sehr guten Draht mit ihm zwischenmenschlich gefunden habe und habe gesagt, okay, rein theoretisch könnte ich die Kapitänsposition so lassen, aber wenn ich jetzt dem Cello seinen nächsten Schritt einleiten möchte, dann gebe ich ihm doch einfach mehr Verantwortung, weil dann weiß er genau, ich muss nochmal was investieren, weil ich bin der die Mannschaft anführt und den der Trainer Vertrauen geschenkt hat. Und deswegen habe ich ihn dann als Kapitän gewählt und so konnte ich ihn dann noch quasi in dieses Gremium mit Marco Schuster und Christiansen mit reinnehmen und die Hauptposition übertragen, weil ich wusste, dass die anderen zwei sowieso funktionieren, weil es einfach auch außergewöhnliche Fußballer sind, ne? Und den Cello konnte ich dann dazu, über diese Position dazu bewegen, dass er echt eine hervorragende zwei Jahre gespielt hat bei mir und wirklich unersetzbar war auf der Innenverteidigerposition.
Dann zum Schluss noch mal so das Große und Ganze im Blick haben wollend. Du hast bei deiner ersten Cheftrainerstation in der Regionalliga bei Viktoria Köln eine tolle Saison gehabt, zwar hattest maßgeblichen Anteil, dass ihr aufgestiegen seid, bist dann aber auf Platz 1 entlassen worden, gell? Das war richtig?
Ja.
Ja, dann hast du in Chemnitz genau das Gegenteil, bitterer Abstieg, vielleicht der traurigste Moment der Trainerlaufbahn, hast zwei tolle Jahre in Waldhof, hast du immer wieder jetzt auch Waldhof erwähnt, also da merkt man schon, das war eine tolle Zeit bei Waldhof Mannheim. Und Hansa Rostock, solltest du deine Spielphilosophie auf den Platz bringen, man hat dir aber nicht die Zeit gegeben, also hat auch wieder nicht das eingehalten, was der Vorstand dir gesagt hat. Wenn du deine letzten Jahre so Revue passieren lässt, was ist der, ja, vielleicht im Nachhinein mit viel Reflexion der wichtigste Moment, aus dem du vielleicht am meisten gelernt hast?
Also es ist, dass viele Dinge eintreten, die nicht vorhersehbar sind. Also jetzt gehen wir mal die Station durch, das ist ganz gut. Also Köln hat es so erwähnt, da hat ja mein Punkteschnitt am Ende, es war ein Spiel, was ich dann nicht mehr machen durfte, hatte ja trotzdem ausgereicht beim letzten Spieltag, weil die Konkurrenz gepatzt hatte, um aufzusteigen. Das heißt, das Ziel wurde dennoch erfüllt, auch wenn dann Jürgen Kohler das letzte Spiel geleitet hat. Es war natürlich sehr bitter, aber vielleicht auch wertvoll für mich, dass man einfach auch mal die harte Seite des Fußballs mitkriegt, gerade bei der ersten Trainerstation. Bei Chemnitz ist es so, dass wir 44 Punkte geholt haben. Also damit ist eigentlich noch nie eine Mannschaft abgestiegen. Ja, heute reichen ja 7, 38 wahrscheinlich. Und wir echt einen geilen Fußball auch gespielt haben. Da kam Covid dann dazwischen. Der Kader hat, ich sage jetzt mal, alle drei Tage die Spiele, die dann alle drei Tage stattgefunden haben, nicht hergegeben, weil der Kader einfach qualitativ komplett in der unterbesetzt war als Aufsteiger und als Mannschaft, die ja dann halt auch nicht so viel Substanz hat vom Verein heraus, was die finanziellen Sachen angeht und ansprechende Qualität des Kaders. Ja, und bei Rostock hattest du es auch gesagt, aber weil du hast den Vorstand erwähnt, ist dann nicht ganz richtig, weil Vorstandssport war ja Piekenhagen und Pieke und ich wussten halt von Anfang an, dass es eigentlich um die letzten 7, 8, 9 Spiele geht, weil dann die Mannschaften auf Augenhöhe kamen aus dem Mittelfeld und aus der unteren Region. Da, wo ich ja eingangs gesagt habe, da haben wir 8 Punkte aus 4 Spielen geholt. Das ist dann natürlich etwas, was er auch nicht mehr beeinflussen konnte, weil er ist ja dann, musste dann auch 2 Wochen nach mir gehen, was auch sehr schade ist, weil es echt ein hervorragender akribischer Arbeiter ist in seiner Position, aber er dann auch nicht mehr den entsprechenden Einfluss hatte, das so zu handeln, wie wir es eigentlich auch mehr oder weniger erwartet hatten, weil das Auftaktprogramm war halt echt Wahnsinn. Und das sind diese Dinge, die ich jetzt so ein bisschen mitgenommen habe, dass ich sage, jeder Verein ist anders, jeder Verein hat eine andere Herangehensweise und braucht ein anderes Handling. Wichtig ist einfach, dass du ein gutes Gefühl hast, wenn du in den Verein kommst, dass du dich zu 1000% mit dem Verein identifizierst, dass du nicht meckerst und lamentierst, was es nicht gibt, sondern dich darüber freust, was du hast, wie du quasi dein Beruf, also dein Hobby zum Beruf gemacht hast und entsprechend dankbar dafür sein sollst, dass du jeden Tag dort arbeiten kannst. Weil ich sehe es ja jetzt, wo ich jetzt gerade noch raus bin, ist jetzt ja auch schon eine kleine Zeit her, aber es fehlt einem unwahrscheinlich und du merkst einfach, dass es nicht nur ein Job ist, sondern dass es das ist, was du jeden Tag tun möchtest, mit so vielen Menschen zusammenzuarbeiten, den Leuten zu helfen, ihre Karriere fortzusetzen und nach oben zu schrauben und einfach auch einen Verein und dem ganzen Umfeld was mitgeben möchtest. Und das ist einfach das, wo ich sage, jeder Verein ist anders, jeder Verein hat andere Register und man kann nicht immer Erfolg messen mit Tabellenergebnissen, sondern wie jetzt auch gerade aufgezeigt, sind ja trotzdem Stationen auch bei anderen Trainern sehr erfolgreich gewesen, die mussten trotzdem gehen, ja, aufgrund einer, nehmen wir nur mal, Heinkes damals hat die Champions League gewonnen bei Real Madrid und musste gehen zum Beispiel, ja, oder Markus Anfang bei Köln als Erster, ne, und diese ganzen Dinge, die sind ja heutzutage sowas von verrückt, entweder man vertraut dem Menschen oder man vertraut dem nicht und deswegen ist mir immer wichtig, wie gehen wir in die Gespräche rein. Wie realistisch sind die Ziele? Wie schätze ich die Mannschaft ein? Und wie kann ich die Mannschaft aufs nächste Level setzen? Das ist eigentlich für mich entscheidend und möchte mich dabei auch nicht verändern, sondern ich bin so, wie ich bin. Und ich denke, dass jeder seine Ecken und Kanten hat. Aber wenn man, so wie man in den Wald hinein ruft, so halt es heraus, heißt es. Und danach richte ich mich dann auch.
Aber wie gehst du daran nicht kaputt, wenn du nach ein paar Spielen, wie wir es vorher auch schon hatten, vielleicht nach 6 Spielen schon gefeuert wirst als Trainer? Wie kommst du damit klar?
Ja, das ist unwahrscheinlich schwer, weil ich ja auch, ich sag mal, unwahrscheinlich aus der menschlichen Komponente schöpfe. Und du kannst es für dich nur im Nachhinein selber nochmal aufarbeiten und gucken, wo hast du wirklich Fehler gemacht und wo hast du keine gemacht. Das heißt, diese Erfahrungswerte, auch bei Rostock, wenn es jetzt 10 Spiele und keine Ahnung, wie viele Monate waren, dann waren die ich da dort gewesen bin, habe ich ja trotzdem sehr viele Erfahrungen mitgenommen. Also ich habe Statistiken ausgewertet, die sind sehr, sehr positiv, trotz der vielleicht Ergebnisse, die in 6 Spielen nicht gestimmt haben. Die Spielweise war dennoch auch aufgrund der Statistiken positiv zu werten und ich kann aber auch Sachen für mich intern bewerten, die ich jetzt vielleicht im Nachgang anders machen würde. Und das sind bestimmt 2, 3 Sachen, wo ich sage, würde ich so nicht mehr machen. Das sind die Prozesse, die ich...
Ja, hast du ein Beispiel konkret?
Ja, da gibt es Beispiele, ja, natürlich. Aber konkret jetzt, dass ich sage, das ist jetzt die Stellschraube, an der es hängt. Das ist dann immer das würde ich jetzt nicht sagen, sondern es ist immer eine Sache des Zusammenspiels, also Mechanismen. Also das, was ich eben gesagt habe, du forderst was oder du sagst was an und hast aber das Gefühl, dass es momentan nicht passend ist oder das Team oder das Staff was anderes braucht. Also was ich jetzt mal so ad hoc sagen kann, was im Staff ist zum Beispiel, dass ich eigentlich ein Trainer bin, der immer unwahrscheinlich viel kontrollieren will und alles mehrfach hinterfragt, um dann die höchste Wahrscheinlichkeit auszurechnen, wie man einen Sieg davon tragen kann. Und ich glaube einfach, dass es für mich auch wichtig ist, jetzt in Zukunft auch mehr Verantwortung zu übergeben und da auch hundertprozentiges Vertrauen dahinter zu stellen. Und auch wenn ich mal sehe, jetzt, ich meine, als Fußballlehrer sind wir nochmal anders geschult als vielleicht die Trainer, die unter uns arbeiten, aber dennoch zu sagen, ey, das kommt wegen der Situation, werden wir jetzt am Wochenende nicht gewinnen oder verlieren, aber wir wollen, aber ich möchte, dass jetzt halt das maximale Vertrauen einfach auch ankommt bei derjenigen Person und ich lasse ihn jetzt einfach mal die Übungen ausführen oder das Gespräch, ich sag jetzt mal so aufbauen, wie er es jetzt gerade für richtig hält, auch wenn ich es vielleicht anders gemacht hätte, weil es gibt ja viele Wege, die führen nach Rom und manchmal ist man so eingefahren und dann denkt man, boah, ich muss jetzt aber in der Situation meinen Willen durchsetzen, aber ich glaube, dass das Miteinander einfach das Allerwichtigste ist. Und ansonsten diesen Spaß einfach nicht zu verlieren, ne? In die Kabine zu gehen. Natürlich ist es kein Spaß, wenn du verlierst am Wochenende und da soll auch die Stimmung entsprechend angepasst werden. Aber es bringt ja auch nichts, wenn wir alle mit gesenkten Köpfen und schlechter Laune rumlaufen, weil da wird es ja nicht besser. Und da habe ich ja zum Beispiel Friedhelm Funkel gesehen, nach dem 0-4 in der zweiten Liga, wie er seine Pressekonferenz da geführt hat. Da muss ich sagen, wow, da siehst du einfach, dass der Mann extrem viel Erfahrung hat und diese Ruhe, die der dabei vermittelt hat. Also das sind schon so Dinge, wo du sagst, da kannst du dir schon nochmal was abgucken, ne?
Dann hoffen wir, dass wir dich ganz schnell wieder in einer Kabine auf einer Pressekonferenz wiedersehen. Im Idealfall zweite, dritte Liga, oder? Das wäre so deine Hausnummer.
Aber nichts gegen erste Liga, aber aber die Hausnummer ist so, geht in die richtige Richtung.
Stimmt, zweite Liga hast du ja jetzt und dein Karriereplan, so, ne, habe ich ja schon angedeutet. Okay, nächster Step, erste Liga.
Ja. Den hast du mir jetzt ja gemacht, den Karriereplan, Stefan.
Drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen, wünsche dir das Allerbeste.
Danke.
Ganz, ganz lieben Dank, lieber Patrick, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. War eine sehr unterhaltsam, sehr spannende und sehr lehrreiche und auch sehr reflektierte Stunde. Also merci vielmals für deine Zeit. Alles Gute und hoffentlich bis bald.
Sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal und auch eine gute Zeit. Bis dann. Ne?
Dankeschön.
Tschüss.
Alles Gute. Ciao. Danke, Patrick. Ciao. Ciao. Tschüss.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Stage Dive Records, dein Tonstudio am Bodensee. www.stagedive-records.de